Es ist ein prägendes Ereignis der klassischen Musikgeschichte. Johann Sebastian Bach wird vor 300 Jahren Thomaskantor in Leipzig. Am 28. Mai übernimmt er das Amt und heute vor 300 Jahren, am 30. Mai, damals ein Sonntag, führt er seine erste für Leipzig komponierte Kantate auf. Aus dieser Zeit kommen seine großen Passionen und viele Kantaten. Über diesen Beginn in Leipzig spreche ich mit Andreas Bomber. Er ist Bach-Kenner durch und durch, Historiker, Musikkritiker und Intendant der Bachwoche Ansbach. Hallo, Herr Bomber.
Hallo.
Wie darf man sich das dann vorstellen? Wie lief so eine Neubesetzung des Thomaskantorats ab? Wer war hier involviert und warum war Bach, so viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, nur die dritte Wahl?
Dieser Vorgang hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und das hat schon mit dem letzten Teil Ihrer Frage zu tun. Johann Kuhnau, der Vorgänger von Johann Sebastian Bach, starb im Juni 1722 und danach hatte der Rat der Stadt, der den Kantor anstellte, alle Möglichkeiten. Er unterlag keinem Ausschreibungszwang oder irgendwas anderem, was man heute vermuten würde, sondern man konnte einfach auf Person zugehen. Und der Rat der Stadt ging auf den berühmtesten Komponisten der Zeit zu, nämlich Georg Philipp Telemann. Telemann ließ sich nicht lange bitten, er nahm Verhandlungen auf und gleichzeitig auch Verhandlungen mit der Stadt Hamburg, wo er beschäftigt war, als Musiker, als Direktor an den fünf Hauptkirchen, also nicht nur zwei wie in Leipzig, sondern gleich fünf. Er hat sich dort bessere Bedingungen rausgehandelt und kam nicht nach Leipzig. Das hat den Rat enttäuscht. Dann ging er auf die zweite Person zu, auch eine Berühmtheit, die auch in Leipzig bekannt war, Thomas Schüler und der Stadt vielfältig verbunden, Christoph Graupner. Wenn man es mit heutigen Fußballregeln vergleichen würde, hätte jetzt der Rat der Stadt eine hohe Ablösesumme zahlen müssen, um den aus seinem Vertrag rauszukaufen. Aber das war damals noch nicht so üblich, sodass dann, als Graupner absagte, im Grunde eine Bewerbungslawine losgetreten wurde. Dann meldeten sich allerlei andere Musiker. Der Rat der Stadt ging wieder auf andere Musiker zu. Und zu denen gehörte auch Johann Sebastian Bach. Und bis dieses Verfahren abgeschlossen war und dann auch Bach mal vordirigieren durfte, das war im Februar 1723. Man merkt schon, da ist schon über ein halbes Jahr seit dem Tod von Kuhnau vergangen. Also im Februar 1723, da spitzte es sich dann auf Bach zu und dann begann das Verfahren mit ihm. Er musste in Köthen von seinem bisherigen Arbeitgeber freigegeben wurden. Ihm gelang das. Also es war eine langwierige Geschichte, die in Leipzig viel Aufsehen erregte.
Sie sprachen jetzt ja gerade eben schon von dieser Freigabe aus Köthen. Das hätte Bach ja damals eigentlich in Weimar auch machen müssen, hat das aber einfach übersprungen und musste deswegen in den Kerker. Jetzt hat Bach sozusagen schon so eine Kerkerfahrung gemacht und bewirbt sich dann trotzdem nochmal ein zweites Mal auf eine andere Stelle. Wenn man Bachs Biografie kennt, dann merkt man, der ist von einer Stadt in die andere gegangen. War ihm das nicht irgendwann mal genug von dieser ganzen Bewerberei oder warum ist er nach Leipzig gegangen?
Ja, ich würde das so beurteilen. Er wollte schon vorankommen, Bach. Also wenn man seinen Lebenslauf sieht, von Weimar nach Arnstadt, dann Köthen, die Hofkapellmeisterstelle. So genau weiß man nicht, warum Bach da aus Weimar weg wollte und nach Köthen vielleicht, weil er in Weimar schon die Spitze der Fahnenstange erreicht hat. Und in Köthen hatte er alle Freiheiten. Er hatte eine tolle Kapelle. Nur konnte er dort, da der Hof reformiert war, keine Kirchenmusik aufführen. Das lag ihm aber doch auch am Herzen, neben der ganzen Konzertmusik, sodass er dann dieses Angebot annahm. Und man muss sich das schon vorstellen, was Leipzig damals gewesen ist. Eine Stadt mit 30.000 Einwohnern, eine hochgerühmte Universitätsstadt, ein Zentrum der Intellektualität, ein Zentrum der Literatur, die berühmte Messe, wo jedermann, der auf sich hielt, ein- und ausging. Ein Zentrum des internationalen Austauschs mit einer Berühmtheit, also man war dort wer in Leipzig, wenn man das Musikleben der Stadt bestimmen konnte. Das hat ihn sicher gereizt. Er hat sich das auch durchaus überlegt, hat auch seine Söhne im Blick gehabt, die auf die Universität vielleicht gehen wollten nach der Schulzeit. Die war in Leipzig. Also es gab viele Gründe, aber dass Leipzig eine der bedeutendsten Posten, eine der bedeutendsten Musikstädte im Reich damals gewesen ist, das steht außer Zweifel. Und wenn man da an die Spitze kommen kann, dann lässt man natürlich einen Provinzhof wie Köthen, es trotz allem doch war, dann schon gerne sausen und geht wirklich ins Zentrum, an die Spitze der Bewegung.
Sie haben ja einen Grund gerade auch schon angesprochen, die geistliche Musik. Was für eine Bedeutung hatte die jetzt genau für Bach? Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben?
Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander heute. Das hat mit der Wirkungsgeschichte zu tun. Natürlich schrieb Bach unter jedes Stück Soli Deo Gloria, also Gott allein zur Ehre. Ob das eine Glaubensgewissheit war oder vielleicht nicht doch eine, ich sag mal, Floskel, die Bach eben verwendete. Also ob Bach wirklich immer nur an den lieben Gott dachte, wenn er Musik komponierte, das ist wirklich eine Frage der Perspektive, auch von heute her. Also ich persönlich finde, es gibt diesen doppelten Bach und der eine darf den anderen nicht vereinnahmen und auch nicht verdrängen. Und wir sollten uns schon daran gewöhnen, dass Bach nicht nur Kirchenmusik ist. Ja, er ist ein großer Kirchenkomponist mit wirklich glaubensstarken und auch theologisch sehr differenzierten Aussagen in seiner Musik. Aber Bach hat auch wunderbare Musik geschrieben, wo wir uns einfach freuen können und nicht immer an Himmel und Paradies denken müssen.
Und wie genau sah der Arbeitsalltag von Johann Sebastian Bach damals aus? Was genau hat er in Leipzig gemacht?
Er hat zunächst mal unterrichtet. Er war Lehrer. In seinem Arbeitsvertrag, der 14 Paragraphen umfasst, gibt es nur 3 Paragraphen, die mit der Kirche und Kirchenmusik zu tun haben. Vieles richtet sich an der Schulpraxis aus, also wie er mit den Schülern umgehen sollte, was er ihnen beibringen sollte, wie er es ihnen beibringen sollte, dass er sie zu Zucht und Ordnung anhalten sollte und vieles andere mehr. Bach musste unter anderem Latein unterrichten. Das hatte er als Schüler gelernt. Aber ob er damit ein heutiges Examen bestanden hätte, das wage ich zu bezweifeln. Er hat sich dann von dieser Verpflichtung auch losgekauft mit dem Wissen des Rats. Also das war damals möglich. Das war eine wichtige Säule seines Arbeitens. Dann natürlich das Komponieren, das Besorgen der Kirchenmusik, was er aus freien Stücken tat. Er hätte nicht komponieren müssen. Das war seine Entscheidung, das zu tun. Er hätte auch aus dem Repertoire, was von den Thomaskantoren der Vergangenheit ja vorlag, für die einzelnen Sonntage hätte er zehren können. Nein, er wollte zumindest in den ersten 2, 3, 4 Jahren, wollte er sich ein großes Repertoire schaffen. Das heißt, komponieren am Montag und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Stimmen ausschreiben und am Freitag mit den Proben beginnen, so ungefähr, und am Sonntag dann aufführen. Vielleicht auch noch alles um einen Tag versetzt. Eine Wahnsinnsarbeit, das muss man sich vorstellen. Ja, er musste musizieren, er war sehr gefragt, dann nebenher als Orgelprüfer, als Orgelgutachter. Er reiste im sächsischen Raum und darüber hinaus oft durch die Gegend, um halt Orgel zu testen. Er hat auch Orgelkonzerte gegeben, er ist nach Dresden gereist. Er hatte nebenbei eine große Familie mit vielen Kindern, alle zusammen wohnten in der Thomasschule neben den Schülern. Man kann sich das kaum vorstellen, was das für eine Atmosphäre gewesen ist in der damaligen Zeit, ein Gewusel in der Wohnung. Ja, der Familienvater musste Geld verdienen, so war die Arbeitsteilung damals. Und ich weiß nicht, ob er je eine freie Minute gehabt hat, ob er es überhaupt gewollt hätte. Es ist eine Leistung, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Andreas Bomber über Bachs Anfänge in Leipzig. Bachs Antrittsmusik als Thomaskantor erklang mit der Kantate »Die Elenden sollen essen«, Bachwerkeverzeichnis 75, zum ersten Sonntag nach Trinitatis am 30. Mai 1723. Und diese hören wir jetzt. Vielen Dank, Herr Bomber.
Bitte sehr.